Vorbemerkung der Redakteure.
Aus Respekt den indigenen und einheimischen Flutopfern gegenüber werden wir in der folgenden Sendung nicht auf die Flutkatastrophe im Indischen Ozean eingehen. Insbesondere gilt unser Respekt der vergessenen indigenen Bevölkerung in Sumatra und auf den Nikobaren,
die komplett vernichtet wurde, deren unerforschte Kultur verloren gegangen ist und die nicht in die humanistischen Hilfsaktionen eingebunden sind.
Wir werden auch nicht auf die in Mitleidenschaft gezogenen Touristen,
denen im Großen und Ganzen nicht annähernd so viel passiert ist wie der Bevölkerung vor Ort,
deren Schicksal aber bei weitem zu viel Medienaufmerksamkeit geschenkt wird, besprechen.
Natürlich gilt trotzdem auch ihren Hinterbliebenen,
im Fall eines Toten aus den touristischen Reihen,
unser Mitgefühl.
Auch werden wir nicht auf die politischen Ungereimtheiten eingehen, die sich aus dieser Naturkatastrophe ergeben haben. Die militärischen Spielchen der USA, um sich dort neue Machträume zu erschließen, ihr Gerangel mit der UNO und die vorgeschobene humanistische Hilfe, durchgeführt mit Flugzeugträgern Fox TV und CNN.
Wir schließen uns auch nicht der allgemeinen Hilfshysterie für Thailand an, ganz im Bewusstsein der Tragik des Augenblicks, und glauben, dass es mehr zu retten gibt als die touristischen Badeorte in Thailand und auf Sri Lanka. Die haben weiterhin mehr als genug Zuspruch, auch ohne unser aktives Zutun.
So sind die Luxushotels für 2005 trotz Katastrophe komplett ausgebucht. Der Sextourismus hat auch nicht nachgelassen. Genauso wenig wie der Ayurveda-Tourismus in Sri Lanka.
Kaum waren die Tsunami-traumatisierten Touristen aus aller Herren Länder ausgeflogen, kamen die neureichen Russen wieder, um sich zu sonnen, die deutschen Pädophilen, die englischen Kampftrinker und das amerikanische Jet-Set. Sie wollen alle Spaß haben. Die Einwohner vor Ort kümmern sie nur insofern, wie sie in ihr Vergnügungs- und Urlaubsparameter fallen.
Es werden schöne neue Ferienwelten entstehen.
Die Gegensprechanlage.
Die Gegensprech-Jahreszusammenfassung 2004. Ein obligater Gedächtniskrückenorgasmus, rituell gefiltert und geschmäkelt durch die Ohren, Brille, Linsen und Augen von Wolfgang Meisinger und Ruby Sirka.
Diese Jahreszusammenfassung kann und will kein objektives Bild der globalen Nachrichtenlage abgeben. Insbesondere nicht jene, die uns durch die deutsch- und anderssprachigen Medienorgane der Murdoch-, Mutter-, Tochter- und Schwestergesellschaften wie RTL, Fox, Sat.1 etc. untergejubelt werden oder blau gefärbten inländischen Sprachrohren wie dem ORF-Moloch.
Bevor wir uns mit den eigentlichen und wirklich bewegenden Themen auseinanderzusetzen beginnen, die wir für wert befanden, in unseren locker, leicht, medial oberflächlichen Jahresrückblick aufzunehmen, werden wir erst einmal kurz die Inhalte aneinanderreihend aufzählen, die wir aus mehr oder minder guten Gründen außen vor lassen wollen. Wie Sie selber sehen werden, sind das leider mehr als die, die wir eigentlich für berichtenswert hielten. Wir werden nicht über den erhofft, aber als argumentiert unvorhersehbaren Rücktritt eines gewissen österreichischen Innenministers sprechen, dem die Zusammenlegung seines Postens mit dem des Reichspropagandaministers und Abwehrgrandseigneurs folgte. Zumindest gab es eine solche Konstellation 2004, wenn auch nur für kurze Zeit. Auch werden wir uns nicht über all die anderen mehr oder weniger scheinbaren und freiwillig erzwungenen Rücktritte unterhalten, die sich in den letzten 12 Monaten noch so zugetragen haben, wie zum Beispiel dem des US-amerikanischen Außenministers Powell, einem Schwarzen, hautfarbentechnisch, der inzwischen zu weiß war und deshalb von Bushs Alibi-Neger Cerberus Condoleezza Rice ersetzt wurde. Starke Frauen punkten immer. Warum wurde die Frau mit dem Kampflächeln denn aber bitte ins europäische Niemandsland geschossen? Schwach war sie ja nicht, bekanntheitsgradtechnisch. Ganz im Gegensatz zu einer gewissen blauen Partei ohne Basis, die bei Rücktritten oder sonstigem Ausscheiden ihrer Regierungsbeamte unbekannte, ergo schwache, Frauen einsetzte. Wie eben zum Beispiel die neue Miss Rechtsprechung, die Justizministerin der FPÖ. Eine kleine Juristin, die weder der unaufmerksamen Öffentlichkeit noch dem obersten Gerichtshof bis dato bekannt war. Eine der Lehren, die wir also aus 2004 wohl mitnehmen können, ist: Schließe dich einer Partei an, der die Mitglieder wegbrechen, und mach Karriere. Ein Schritt gegen die latente Arbeitslosigkeit.
Erster Weltkrieg. Nein, aber das interessiert jetzt wirklich niemand. Ein fröhlicher Verein namens Kaiser Karl Gebetsliga für den Weltfrieden hat es geschafft. Großherzog Karl ist ein Seliger. Es wird als erwiesen angesehen, dass eben dieser 38 Jahre nach seinem Tod eine polnische Nonne in Brasilien von ihren Krampfadern geheilt hat. Der neue Bundespräsident verzichtete auf die Teilnahme an der Zeremonie, aber warum er dann den Kohl bittet, nach Rom zu pilgern, verstehe ich nicht. Apropos polnischer Segen. Eine große Zahl an erzkonservativen polnischen Priestern, wie zum Beispiel jener sündige polnische Seminarist von St. Pölten, werden nun vom polnischen Parkinson-Papst in das an Pfaffenschwund leidende Österreich geschickt. Gott habe die EU-Osterweiterung selig.
Auch werden wir nicht die Nachwehen auf unser institutionalisiertes Glaubensgerüst in diesem verspäteten Rückblick auf ein scheinbar katastrophales Jahr hinweisen. In Form von wichsenden Austauschpriesterseminaristen, einem der Kirchenraison dienenden senilen, fettleibigen Bischof und digitaler Kinderpornografie auf kirchlichen PCs in St. Pölten. Herr Krenn und sein Priesterseminar, gespickt mit onanierenden Ornatsträgern, erschütterte wohl nicht nur Österreich, sondern die gesamte Sommerloch-gelangweilte, auf hohem Niveau zu tratschen gewillte Presselandschaft und brachte so manchem einen sündigen Silberling ein. Zum Beispiel den gewitzten T-Shirt-Textern, die zu gegebenen skandalösen Anlass Kurzarm-Strickhemden vertrieben mit solch listigen Sprüchlein wie Bubenstreich oder Bruderkuss.
Apropos Bruderkuss. Sind nun Putin und Bush nun brüderliche Brüder oder doch Cain und Abel? Interessiert jetzt wirklich niemanden. Wir werden ja sowieso nicht gefragt, geschweige denn informiert. Was wissen wir zum Beispiel wirklich über die Präsidentenwahlen in den USA bzw. in der Ukraine? Dass Juschenko, das ist der Good Guy, offiziellen Angaben zufolge 105 Millionen Dollar aus den USA zur Finanzierung seines Wahlkampfes bekam und es tatsächlich eher die dreifache Summe war, dass Janukowitsch, das ist der Bad Guy, unter anderem von Stabhochspringer Sergej Bubka unterstützt wird, dass die USA möglicherweise schon selbst internationale Wahlhelfer bräuchte, dass, laut Newschats, Österreichs Biller Fleisch, Wurst, Käse, Joghurt, Nüsse, Chips etc. an oppositionelle Ukrainer verteilt haben soll. Allerdings soll die Ware bereits abgelaufen gewesen sein und es geht daher der Witz um, dass Österreich die Opposition vergiften will. Aber im Ernst. Ja, Putin hat sich in seiner üblichen autoritären Manier eingemischt. Aber was sind seine Auftritte in Kiew gegen die von Bush Senior und Madeleine Albright? Was sind sie gegen die 600 westlichen Berater, die in den Stäben Viktor Juschenkos arbeiten? Übrigens, der OSZE-Wahlbeobachter John Loveland vermutet hinter dem gelungenen Spaltungsversuch Ukraine-Russland durch die USA wenig überraschend das Öl. Seine Rückschlüsse? Putin und andere Akteure in der Region sollten sich endlich stärker gegen die aggressive Penetration ihres Landes durch den Westen zur Wehr setzen. Ein Anfang dafür könnte sein, dass Russland zukünftig sein Öl in Euro handelt. Das würde massive geopolitische Verschiebungen auslösen, da die gegenwärtige Funktionsweise des internationalen Finanzsystems mit der starken Bevorzugung des Dollars durch die Bindung an den Ölhandel eine der elementarsten Machtressourcen für die USA darstellt. Ein Land, das diese Provokation bereits 1991 tatsächlich gewagt hat, war, taratara, der Irak.
Auch werden wir nicht den Tod des Ersten, zumindest als solches deklarierten und bis Bin Laden ihm international den Rang ablief, auch einzigen modernen Terroristen beweinen. Den des PLO-Chefs und der Galionsfigur jeglicher Freiheitskämpfe vom westlichen Imperialismus im 21. Jahrhundert, den Yasser Arafats. eine der wohl herausragendsten Leitfiguren des internationalen ideologisch links geweißelten Fashion Statement Markts. Immerhin kreierte er den Stil der Arafat-Windel, einem arabisch angehauchten Kopftuch, das so mancher aufmüpfiger bürgerlicher Gymnasiast strangulierend um den Hals oder sonstige Körperteile gewickelt trägt. Meist in Kombination mit einem Che Guevara-Porträt-T-Shirt. Das durch ihn in Mode gebrachte Tuch zeichnete sich dadurch aus, dass es fast rot-weiß kariert rüberkam. Die Frage ist deshalb, warum haben sich bei uns dann nie, doch sehr musterverwandt, alpine Karohemden in der linken Ecke durchgesetzt? Immerhin sind Trachten ja genauso ethnisch besetzt. Zumindest hatte er eine Fashion-Victim-Idol-Stellung inne, bis er, zerfressen durch Krankheit und Alter, sterbend in einem Pariser Militärkrankenhaus in seinen letzten Skandal verwickelt wurde. Steuer- und oder Spendengelderhinterziehung. Der Mann war eben kein Heiliger, aber zumindest konnte er außerhalb der Augen der Öffentlichkeit abtreten. Nicht wie der Zombie, der immer noch dem Kirchenverein, genannt Katholische Kirche, vorsitzt. Auch wenn wir nicht wissen, wie lang Arafat gebraucht hat, um wirklich abzutreten, ein politisches Geheimnis, das wohl in den nächsten 50 Jahren nach dem palästinensischen Unabhängigkeitskampf nicht gelüftet werden wird, sonst müsste der seit 2004 offiziell auf Eis gelegte Friedensprozess am Gazastreifen wohl für immer da ad acta unlösbare Fälle gelegt werden.
So wie es aussieht, werden die Wahlen im Irak tatsächlich eine Farce. Kann ihn angesichts von Abu Ghraib, toten Geiseln und der katastrophalen Situation für die irakische Zivilbevölkerung kaum wirklich Freude über den Sturz des wahnsinnigen Saddam Hussein aufkommen. Und der Irak ist zum Sammel- und Startplatz von Al-Qaida und Co. geworden. Deshalb erübrigt sich wohl, uns die Kriegserklärung von George W. Bush in Erinnerung zu rufen. Liebe Landsleute, zu dieser Stunde befinden sich amerikanische und verbündete Streitkräfte in der Anfangsphase der militärischen Operation zur Entwaffnung des Iraks, um seine Bevölkerung zu befreien und die Welt vor einer ernsten Gefahr zu schützen. Allen Männern und Frauen der US-Streitkräfte im Nahen Osten sage ich, der Frieden einer besorgten Welt und die Hoffnungen eines unterdrückten Volkes hängen jetzt von ihnen ab. Die Menschen, die sie befreien werden, werden Zeugen des ehrenhaften und ehrenwerten Geistes des US-Militärs werden. In diesem Konflikt steht Amerika einem Feind gegenüber, der Konventionen des Krieges oder moralische Regeln missachtet. Und wir kommen in den Irak mit Respekt für seine Bevölkerung, für seine große Zivilisation und für die Religionen, die sie ausübt. Wir haben keine Ambitionen im Irak, außer die Bedrohung zu beseitigen und die Kontrolle der Bevölkerung über ihr eigenes Land wiederherzustellen. Wir werden diese gefährlichen Zeiten hinter uns lassen und mit der Arbeit des Friedens fortfahren. Wir werden den Frieden verteidigen, wir werden anderen den Frieden bringen. Und wir werden siegen. Möge Gott unser Land schützen und alle, die es verteidigen.
Auch werden wir nicht über Veranstaltungen reden, die sonst noch so ausgegraben wurden, um unser gähnendes Sommerloch zu füllen, wie die hellenistisch beherrschten Sportereignisse. Gebt dem Volk Brot und Spiele. So schlimm kann es mit Europas viel zitiertem Sozialsystem doch noch gar nicht stehen, oder doch? Spiele haben wir 2004 schon bekommen. Aber wo bleiben die Armen oder Volksfütterungen? Spielen die sich nur medial ab? In Form von transnationalen McDonald's-Werbekampagnen? I'm loving it. Da der Fraß jetzt ja gesund gepriesen wurde, wer braucht da denn noch Sport? Also weg mit Fußball, EM und Olympia. Wer erinnert sich überhaupt noch an die Siege? Ich sage nur eins, beim Zeus. Ich glaube, da erinnere ich mich noch mehr an die interessanten Krawattenkombinationen von Herrn Prohaska und an sein gewagte Schuhkombi. Braune Schuhe, selbst zum schwarzen Breitstreifenanzug. Nun ja. Wenigstens kam er nicht in österreichischer Haute Couture von Gießwein. Dafür vergaß er aber großzügig in seiner EM-Euphorie zu erwähnen, dass die nächste europäische Fußball-Länderschlacht nicht nur in der heimischen Ostmark geschlagen wird, sondern gemeinsam mit den Schweizer Nachbarn ausgerichtet wird.
Wir wollen auch nicht von Japan reden, das 1945 einen entmilitarisierten Neuanfang als Friedensstaat beschwor und mittlerweile hinter den USA die höchsten Rüstungsausgaben hat. Und das angesichts von Sozialabbau und Massenentlassungen nichts anderes zu tun hat, als Soldaten in den Irak zu schicken und eine Medienbeschimpfungskampagne gegen zwei freikommende japanische Geiseln wegen unpatriotischem Verhaltens startet.
Auch werden wir nicht die Populartrends besprechen, die 2004 die von 2003 ablösten und unser Wahrnehmungs- und Klassifizierungsvokabular erweiterten. Wir werden uns nicht über die 2003 von der Mode- und Make-up-Industrie diktierte Metrosexualität unterhalten und wie diese 2004 durch das Outing der Bobos abgelöst wurde. Bourgeois Bohemians, Menschen wie du und ich, mag man meinen. Linke, die sich endlich zu ihrer Bürgerlichkeit und ihrem Spießertum bekennen. Das dröge Luxusleben eines ignoranten Bildungsbürgers verbinden mit politisch links konnotierten Accessoires. Das gesunde Brot vom Biobäcker mit dem iPod. Menschen, die in der 30er-Zone 25 km/h fahren, aus Angst vor der Radarfalle und das mit ihrem Vierrad-Antrieb-Freizeit-Jeep. Verachtung des sozialen Untergangs, das letzte Lächeln einer nicht mehr erschwinglichen Dekadenz oder einfach nur eine weitere Klassifizierung der Fashion- und Lifestyle-Industrie, um ihre Kunden besser erfassen zu können?
Selbstverständlich unerwähnt bleibe auch die EU-Erweiterung. Nur zur Erinnerung, die Europäische Gemeinschaft wurde als Stahl- und Zollunion gegründet. Um der Bevölkerung die grenzenlose Marktwirtschaft besser verkaufen zu können, wird vor allem auf die europäische Identität gesetzt. Einheit durch Vielfalt, das Europa der Regionen heißt das Motto. Folgerichtig hat die damalige Bundesregierung mit Österreich als Bioladen Europas und Österreich als Drehscheibe zum Osten geworben. Nur, nach der Volksabstimmung war davon freilich nicht mehr viel die Rede. Die Lebensmittelindustrie punktete mehr mit verdorbenem Fleisch als mit lukullischen Exportschlagern. Und gentechnikfreie Zonen werden gerade von der EU untersagt. Und obwohl immer offener an diffuse monarchistische Erinnerungen angeknüpft wird, besteht auch nach der letzten EU-Erweiterung eine selektive wie effiziente Mauer zu den östlichen Nachbarn. Ich frage mich, wie es zu dieser scheinbaren mehrheitlichen Zustimmung der Menschen der neuen Beitrittsländer kommen konnte. Wenn man mit dem Auto zum Beispiel Richtung Budapest unterwegs ist, geht ein Mega-Einkaufszentrum ins andere nahtlos über. Ob Tesco, Billa oder Baumarkt, ungarische Unternehmen wird man darunter kaum finden. Also was heißt da? Offene Grenzen, freier Markt, etwa gleiche Chancen für alle? Sicher nicht. Klar, einige Arbeitsplätze wird es geben, aber welche, zu welchen Bedingungen? Möglich, dass vereinzelte Ungarn oder Ungarinnen es bis ins Management schaffen. Aber die Spitze wird sehr, sehr lange bestenfalls wissen, dass Ungarn irgendwo in der EU liegt. Und dass die arbeitsrechtliche Situation in den Konzernen, die nur ihren Shareholders Rechenschaft schuldig ist, nicht lustig ist, ist auch bekannt. Nun, aber auch wir haben mehrheitlich für die EU gestimmt und hätten die Geschichte und Funktion der Stahl- und Zollunion alias Europäischer Wirtschaftsraum alias EU wohl kennen müssen, bevor wir uns nun so existenziellen Dingen wie Verbot von hölzernen Jausenbretteln oder Hygienestandards bei der Honigproduktion vorschreiben lassen müssen.
Wir werden uns auch nicht darüber unterhalten, warum Staaten wie Bulgarien oder Rumänien in die engere Auswahl zur Aufnahme in die europäische Staatengemeinschaft gerückt sind und die Türkei trotz aller Bemühungen ihrerseits immer weiter ins politische Abseits geschossen wird. Obwohl uns die Antworten auf diese Frage sonnenklar in der Sonne des Mittelmeers entgegensegeln. Die Türkei ist ein islamischer Staat im westlich-pietistischen Weltbild, also ein Schurkenstaat. Rumänien, das inzwischen aus der Dracula- und Ceausescu-Mythos-Ecke geholt worden ist, und Bulgarien, das als Billigputzen-Reiseland mit Meerblick inzwischen bald Mallorca den Rang abgelaufen hat, sind uns da auf jeden Fall näher gelegen. Immerhin sind beide Länder in ihren tiefsten Unebenen christlich veranlagt. Das macht so manches wett. Immerhin haben wir alle ein Vaterunser. Das sind Menschenrechtsverletzungen und horrible soziale, wirtschaftliche und menschenverachtende Zustände mehr als hinfällig. Brüder, reicht im Glauben euch die Hand. Und immerhin haben diese Staaten ja zum Christentum zurückgefunden, nach ihrer sozialistisch-kommunistischen Albtraumvergangenheit. Das kann die Türkei ihnen nicht so schnell nachmachen. Christlich muss man sein, nicht säkulär. Das bringt einem heute nichts mehr. Von Gott abzuschwören und ihn nicht mit der Politik zu verquicken, ist heute nicht mehr opportun. Staatsräsonal gesehen. Da kommt dann nämlich der böse Onkel Sam und sackt dich ein.
Schon gar nicht trauern wir um den Schauspieler und Präsident, der dieses Jahr von uns gegangen ist, Ronald Reagan. Ein flotter Cowboy, der den nach Vietnam-Fiasko und Jimmy Carter den in Stocken geratenen Neoliberalismus wieder in Schwung gebracht hat und auch sonst ein ganz ein Doofer war.
Um nicht als Antisemiten in die böse Bubenecke gesteckt zu werden, werden wir auch nicht die folgende, 2004 heftig diskutierte, Frage wieder aufwerfen: Gab es letztes Jahr einen Genozid in Afrika? Um präzise zu sein, in Liberia, der alten, ausrangierten Sklavenkolonie der USA. Wenn wir der öffentlichen Meinung und den internationalen Beobachtern sowie den humanistischen Hilfsorganisationen zustimmen, dann kommen wir ins Antisemiteneck, weil eine Gruppe von Wissenschaftlern, denen es wichtig ist, immer als jüdische Wissenschaftler bezeichnet zu werden, nämlich der Meinung sind, dass nur die Menschen jüdischen Glaubens, die im Holocaust und davor in der europäischen Geschichte umgekommen sind, einen Anspruch auf die Bezeichnung Genozidopfer zu haben und nur die jüdische Geschichte und Kultur jemals einen Genozid erlebt hat. Wo sind dann die indigenen Völker Nordamerikas hin verschwunden oder eben letztes Jahr verschiedene afrikanische Ethnien?
Der brave Heinz Fischer hat gegen die Salzburger Lodenmafia gewonnen. Klingt harmlos, sollte es aber nicht, weil in der Praxis hat der Bundespräsident seine Rechte nie genutzt. Wenn er es tun würde, wären Parlamentarismus und Demokratie schlechtweg ausgeschaltet. Der Bundespräsident kann unabhängig vom Ergebnis der Parlamentswahlen eine Person seines Vertrauens mit der Regierungsbildung beauftragen. Er kann die Regierung entlassen und das Parlament auflösen. Er ernennt jeden Professor, jeden höheren Verwaltungsbeamten, jeden höheren Offizier des Bundesheeres, dessen Oberbefehlshaber er ist. Auf Vorschlag verschiedenster Institutionen natürlich, aber er könnte theoretisch so lange ablehnen, bis ein ihm genehmer Kandidat serviert wird.
Wir werden uns auch nicht über Menschen unterhalten, die unser Nervenkostüm im letzten Jahr überstrapaziert haben. Insbesondere dann nicht, wenn sie plötzlich von Pfui nach Hui in den Mainstream-Medien katapultiert werden. Wie eben Frau Elfriede: Ich bin ja so überrascht, habe es aber auch erwartet, immerhin steht es mir ja zu, Jelinek. Eigentlich ist Frau Jelinek ja ein linker Sympathieträger. Und nach dem besoffenen Herrn Faulkner und dem seligen Herrn Tagore meine Lieblingsliteratur-Nobelpreisträgerin. Zumindest ist sie die bestangezogenste. Besonders sympathisch ist sie auch deshalb, weil sie keine Quotenfrau ist. Ganz im Gegensatz zur letztjährigen Friedensnobelpreisträgerin. Frau plus Schwarz. Wer sollte denn da bitte mundtot gemacht werden? Nur noch eins. Wann verschwinden endlich die Jelinek-Gedenktische aus den touristisch und werbebewussten Buchhandlungen und Trafiken? Kann sich eigentlich noch jemand daran erinnern, was sich davor in der nun Nobelpreis belegten Ecke befunden hat? Spätestens ab Mitte Juli wissen wir's. Harry Potter 6 wird uns dann nämlich beglücken. Um diese Zeit wird Frau Jelinek wahrscheinlich wohlverdiente Ferien vom Preisgeld auf den Antipoden machen. Wir werden uns auch nicht über statistische Zahlensalate unterhalten, die sich über das Jahr in der Presse so angesammelt haben. Rückblickende Zahlen, dokumentierende Zahlen, Zahlen, auf die wir nicht gewartet haben und die die Welt nicht braucht. Geschätzter Jahresumsatz der seit längerem global manövrierenden italienischen Mafia beim Handel mit zumeist Drogen.
100 Milliarden Euro.
Geschätzter Anteil des Mafia-Umsatzes an Italiens Wirtschaftsleistung.
10%.
Geschätzte Zahl der im aktuellen Irakkrieg getöteten Zivilisten.
Zwischen 15 und 100.000.
Mindestzahl europäischer Christen, die zwischen 1530 und 1780 auf Sklavenmärkten Nordafrikas verschleppt wurden.
1 Million.
Zahl der Lehrer und Studenten in Nepal, die von maoistischen Rebellen entführt und gezwungen wurden, an Umerziehungskursen teilzunehmen.
160.000.
Dauer der Gehirnwäsche, die der 72-jährige chinesische Arzt Zhang Yanyong wegen eines Briefes in Zusammenhang mit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking über sich ergehen lassen musste.
7 Wochen.
Wahrscheinlichkeit, dass sich in Deutschland ein Zuschauer direkt nach einer Nachrichtensendung nicht mehr daran erinnert, was er gerade gesehen hat.
1:3.
Steuersumme, die der weltgrößte Mobilfunkkonzern Vodafone in Deutschland sparen will, weil er nach der Übernahme von Mannesmann eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 50,52 Milliarden Euro vornehmen musste.
20 Milliarden.
Zeitraum, in dem Vodafone in Deutschland keine Steuern zahlen müsste, falls die Abschreibung bewilligt wird?
200 Jahre.
Zahl der Inder, die von weniger als einem US-Dollar am Tag leben müssen?
300 Millionen.
Preis des Super-Size-Hummer und Kaviar-Omelettes im Restaurant Normas im Le Parc Meridien Hotel New York?
1000 Dollar.
Zahl der Menschen, die jährlich während eines Fluges sterben, meist an Herz-Kreislauf-Versagen?
2500.
Preis einer Alarmanlage für einen Sarg, die man in Chile kaufen kann, um sich bemerkbar machen zu können, wenn man lebendig begraben wurde?
426 Dollar.
Durchschnittliches Pensionierungsalter auf Malta?
52,7 Jahre.
Durchschnittliches Pensionierungsalter in den EU-Ländern?
57,7 Jahre.
Zeit, die der Westeuropäer täglich im Schnitt im Festnetz telefoniert?
5,3 Minuten.
Im Mobilnetz?
2,7 Minuten.
Lebensdauer des 1998 vom britischen Künstler Damien Hirst eingerichteten Londoner Restaurants Pharmacy, das aus finanziellen Gründen geschlossen wurde?
5 Jahre.
Betrag, für den die Einrichtung des Pharmacy vom Aschenbecher über ein Babyskelett bis zur berühmten Pillentapete versteigert wurde?
11,1 Millionen Pfund.
Anteil der 21.500 deutschen Apotheken, die die Gesundheitsreform nicht überleben durften?
5.000.
Geschätzte Zahl der Amerikaner, die jedes Jahr an Grippe sterben?
Bis zu 51.000.
Seit 160 Jahren beobachtet die Steigerung.
Das war eine Gegensprechanlage. Ruby Sirko und Wolfgang Meisinger sagen Ciao und Baba. Bis zum nächsten Mal.